noche, tanto la quería, que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina, y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la...
Sie sind genau richtig auf 97,5. Ja, es ist Radio Lora. Die Sendung «Gelebte Literatur». Sie nehmen Sie Stift und Papier zur Hand. Vielleicht regt Sie ja die Lektüren an von einem von diesen oder zwei sogar von diesen sechs Büchern, die ich Ihnen vorstelle. Wir haben vom Eri De Luca «Der Tag vor dem Glück» habe ich präsentiert oder vorgestellt. Und dann sind wir weiter. Wir sind im Süden geblieben, wir sind in Italien geblieben mit dem Michela Murgia a Cavadora. Jetzt geht es ein bisschen nördlich weiter, nämlich zum Thomas Hettche. Die Liebe der Väter, das ist in Köln auch letztes Jahr erschienen. Mal etwas anderes, das bedeutet, dass mal die Sicht vom, eben, kein Sorgerecht haben, vom väterlichen Seite. Also es ist die Geschichte von Peter, der eine Tochter hat. Er hat eben das Sorgerecht nicht für sie. Und in dem Buch wird geschildert, es ist eigentlich sein Silvesterurlaub, sie gehen zusammen in die Ferien. Was auch übrigens ein weiterer Machtkampf immer ist, wie auch sonst immer die Zeit, wenn er mit der Tochter jetzt auch im Teenageralter ist, will verbringen. Es ist, wie gesagt, eine Ferien, ein Silvesterurlaub mit Freunden. Das Ganze ist in Sylt. Und so in dieser Begegnung, in diesen paar Tagen, wo sie eben in diesem Haus sind, dort oben, auch mit anderen Leuten noch, ist das natürlich ein Moment, wo sehr viele Sachen dann auch und Emotionen aufkommen. Und einfach auf eine sehr schöne Art geschrieben wird auch und beschrieben wird, wie sich der Peter, wie sich die Figur fühlt oder gefühlt hat, wenn er eigentlich immer hat müssen darum kämpfen, wo sie noch eben die Tochter, die Annika, wo sie zwei war, wo er sich von der Frau oder sich eben getrennt hat und wo seit dann je und je immer ein Kampf war, die Tochter dürfen zu sehen. Thomas Hettche, der Schriftsteller, also der Autor von dem Buch, ist 1964 geboren in Treis, hat mit seiner Familie oder lebt mit seiner Familie in Berlin und in der Schweiz. Hat auch den Ingeborg Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt gewonnen und organisiert auch und ist eigentlich Herausgeber von der literarischen Online-Anthologie «Null». Hat verschiedene journalistische Veröffentlichungen auch können machen, vor allem in der FAZ und in der Neuen Zürcher Zeitung. Die Liebe der Väter von Thomas Hettche. Und jetzt Passage. Ich hab Hockey vor ein paar Monaten aufgegeben. Und warum weiß ich davon nichts? Sie zuckt mit den Achseln und isst weiter, ohne mich anzusehen. Und überhaupt, zum Halbjahr werde ich die Schule wechseln. Wie bitte? Was soll denn das denn? Ich gehe auf die neue Schule Hamburg. Das ist eine Privatschule. Mama war mit mir da. Es ist eine Villa mit einem Park. Da kann man selber entscheiden, was man lernen will. Das ist ein Witz, schießt es mir durch den Kopf. Habe ich mich nicht gerade eben erst über Julian lustig gemacht, den Waldorfschüler, 3 Jahre Latein umsonst? Das meinst du nicht ernst, sage ich. Sie reagiert nicht. Und warum? Da gibt es keine Noten und auch keine Klassen. Mama sagt, dann ist der Druck für mich nicht so groß. Die Schule hilft mir herauszufinden, was ich wirklich machen möchte. Aber der Druck ist doch gar nicht so groß für dich. Deine Noten sind doch gut. Sie zuckt wieder die Achseln und löffelt weiter. Blind. Oder auch gerade nicht blind für die Wut, die ich spüre und die ich nur zu gut kenne. Die Wut meiner Hilflosigkeit. Mir ist es nun mal nicht gestattet, für Annika Pläne zu machen. Es sei denn auf Widerruf, wie eben jetzt, wie immer. Wie ein Artist, der, ohne den Blick von der Stange zu nehmen, immer wieder von Neuem die Balance sucht, die das lachende Mädchen hoch oben über ihm vor dem Sturz bewahrt. Doch irgendwie will mir das diesmal einfach nicht gelingen. «Warum sagst du mir das erst jetzt?», frage ich viel zu laut. «Und was ist mit deiner Mutter? So was muss sie doch mit mir besprechen. Du kannst mich doch nicht die ganze Zeit anlügen.» Alle am Tisch sehen mich überrascht an. Doch Annika zieht unverdrossen mit ihrem langstieligen Löffel Bahnen durch die zähflüssige braune Karamellsoße auf ihrem mittlerweile leeren Teller. Alle am Tisch sehen mich überrascht an. Doch Annika zieht unverdrossen mit ihrem langstieligen Löffel Bananen durch die zähflüssige braune Karamellsoße. «Sieh mich an, wenn ich mit dir rede. Ich weiß, dass ich jetzt schreie. Trotzdem schreie ich weiter. Ich hab dich was gefragt.» Endlich legt sie den Löffel weg, sagt aber nichts. Und sieht mich noch immer nicht an. Aber irgendwann zuckt ihr Kopf hoch. Ich muss ihrem Blick nicht folgen, um zu wissen, wohin sie schaut. Statt mit mir zu antworten, sieht sie zu Julian hinüber. Ich spüre, wie mein Herz pocht und wie alles in mir durcheinander wirbelt und dass ich das alles nicht länger ertrage. Es kommt mir so vor, als säße die, die alles dies tut, in Annika drin und zerstörte so alles immer wieder, auch jetzt wieder in dieser Stille, in der man keinen Mucks hört, denke ich. Und im selben Moment, dass es tatsächlich völlig still in dem großen Saal geworden ist. Ich muss wirklich sehr laut gewesen sein. Es tut mir leid und ich will etwas sagen, doch da beginnt Annika plötzlich zu lächeln, aber nicht zu mir, sondern zu ihm, zu Julian. Schickt sie mit gesenktem Kopf ein dünnes Lächeln hinüber und als ich das sehe, schlage ich zu. Dabei weiß ich gar nicht, wie das geschieht, aber meine flache Hand trifft ihr Gesicht und ihr Teller zerspringt klirrend auf dem Boden. Wie in Zeitlupe fasst Annika sich ins Gesicht, hat plötzlich Blut an den Händen, blutet aus der Nase, sieht mich an, überrascht, fragend, schüttelt langsam den Kopf und das Blut tropft auf den Boden, steht auf, sieht mich ungläubig an, noch immer. Dann aber geht sie, läuft immer schneller durch den ganzen Saal, läuft hinaus und die Blicke aller Gäste folgen ihr und noch immer ist es mucksmäuschenstill. Ich kann es nicht glauben. Ein Vater schlägt seine Tochter in aller Öffentlichkeit. Das entsetzte Gesicht Katrins, Florian neben ihr, Kekke weint. Hilflos sehe ich mich um. Da erreicht mich Achims Stimme. «Mensch, jetzt geht ihr doch endlich nach, nun mach schon!» Ja, ich höre, wie ich das sage. Sehe, wie Susan entsetzt die Hand vor den Mund schlägt, als wollte sie schreien. Dann stolpere ich hinaus. Das war eine Passage vom Buch «Die Liebe der Väter» von Thomas Hettche im Kippenhauer und Witsch Verlag erschienen in Köln 2010.
Ojos color verde marihuana. A los 14 fue la reina del instituto, el curso que repetí. Las del octavo derecha dijeron, otra que sale rana. Cuando en Crónicas Marcianas la vieron haciendo striptease. Sus quimeras de porcelanosa conquistaba al Pacino. Los del Rayo no éramos gran cosa para su merced. Y la chiquita de Mariquita Pérez tuviera un buen padrino. Los productores que saben de mujeres le darían un papel. agua de caramelo, corazón de bromuro. Superbe de puta de lujo modelo, estrella de culebrón. Había futuro en las pupilas hambrientas de los hombres maduros. Enamorarse un poco más de la cuenta era una mala inversión. Debutó de fulana de tal en mi melodrama. Con sus 20 minutos de fama retiró a su mamá. El guión le exigía cada vez más escenas de cama. Todavía por Vallecas la llama Barbie Superstar. Barbie Superstar. La noche antes de la noche de bodas arrojó la toalla. El novio con un frac pasado de moda enviudó ante el altar. Mientras Barbie levitaba en la Harley de un chulo de playa. Entre el tarot corto maltés y Bob Marley le propuso abortar. Al infierno se va por atajos, jeringas, recetas. Ayer hecha un pingajo me dijo en el Tigre de un bar. ¿Dónde está la canción que me hiciste cuando eras poeta? Terminaba tan triste que nunca la pude empezar. Por esos labios que sabían a puchero de pensiones inmundas. Habría matado yo, que cuando me muero ya nunca es por amor. Se masticaba en los billares que el rayo había bajado a segunda. Por la M30 derrapaba el caballo de la desilusión. Debutó de fulana de tal. Nadie la llama Barbie Superstar. Barbie Superstar. Barbie Superstar. Barbie Superstar. Barbie Superstar. Barbie Superstar. Barbie Superstar.
Vorgestellt wird, von diesen sechs, die ich angekündigt habe, ist etwas mal Einem ist es nämlich von der Petra Ivanov. Sie ist Zürcherin, 1967 geboren. Sie hat ein paar Jahre, 8 Jahre in den USA gelebt und dann ist sie 1979 wieder zurückgekommen. Sie hat eine Dolmetscherschule besucht, hat auch als freie Übersetzerin und Sprachlehrerin fungiert und gearbeitet. Das Buch, das ich ausgewählt habe, ist ein Krimi. Sie ist ja bekannt für ihre Krimis, wo ja das Ermittlerpaar, in Anführungszeichen, Paar ermittelt. Also die Bezirksanwältin Regina Flint und der Kriminalpolizist Bruno Gavelli. Und das Buch, das ich vorstelle, oder die Passage, die ich daraus zitiere, ist 2005 erschienen, also das Debüt. Roman, wenn man so will, «Fremde Hände», ein Krimi. Um was geht es eigentlich? Also es ist, dass in der Kehrichtsverbrennungsanlage von Zürich Nord wird ein Leich gefunden von einer jungen Frau in einer Autodachbox. Und die zwei, also wie geschildert natürlich, wie die zwei, das Paar, in Anführungszeichen Paar, sie sind eben nicht Paar in dem Sinn, obwohl sie eigentlich in der Vergangenheit Regina und Bruno eben ein Paar gewesen sind, aber das hat sie zu nichts gebracht und man merkt auch, dass sie eigentlich so gegen die Liebe auch immer wieder ankämpfen. Wie gesagt, das «Fremde Hände» geht darum, über die junge Frau, die Leiche, die man von ihr findet, und dann müssen die zwei das natürlich herausfinden, wer das war. Also es führt sie in das Zürcher Rotlichtmilieu, auch in Kreisen von den Frauenhändlern und so weiter. Morgen, Regina. Antonella Mello begrüßte sie schon im Flur der Bezirksanwaltschaft. Hast du den Nebel genossen? Seit Beginn der Südanflüge, die nur bei schönem Wetter stattfanden, beobachteten ihre Kollegen das Wetter fast genauer als sie. Nach einem sonnigen Wochenende erschien sie am Montag oft unausgeruht und gereizt zur Arbeit. Am Samstag schon, aber gestern war die Sicht nicht schlecht genug. Brauchst du neue Kaffeepatronen? Gerne. Gleich 10, bitte. Sie nahm den Kaffee mit in ihr Büro. Auf dem Schild neben der Tür stand unter dem D4 Regin Flint. Das A war vor etwa 5 Monaten heruntergefallen und vermutlich vom Putzpersonal beseitigt worden. Seither wartete Regina darauf, dass das Schild ersetzt wurde. Sie wandte sich ihren Pendenzen zu. Montags sortierte sie jeweils die offenen Fälle und suchte diejenigen heraus, an denen sie bis Freitag weiterarbeiten würde. Pro Tag hatte sie neben den Einvernahmen vorschriftsgemäß mindestens eine Pendenz zu erledigen. Am Freitagabend hatte sie noch damit begonnen, einen Bericht über ein eingestelltes Verfahren zu schreiben. Den würde sie in einer halben Stunde abschließen können. In 2 weiteren Fällen musste sie nur noch einen Strafbefehl verfassen. Dann hatte sie die Vorgaben schon übertroffen und sich für Dienstag einen Vorsprung erarbeitet. Sie nahm die erste Akte zur Hand und begann, sich in den Inhalt zu vertiefen. Eine Stunde später meldete ihr Magen, dass es 9 Uhr war. Die Wirkung des Koffeins ließ langsam nach und ihr Körper rief nach Treibstoff. Sie legte die Unterlagen beiseite und öffnete ihre Bürotür. Im Flur herrschte schon reger Betrieb. Als Regina ihren Becher Birchermüsli aus dem Kühlschrank nahm, kam Jörg Zobeli mit einer Kaffeepatrone in der Hand auf sie zu. Soeben hat Frau Zuberbühler angerufen. Sie möchte, dass das Verfahren gegen ihren Mann eingestellt wird. Regina sah den polizeilichen Mitarbeiter erstaunt an. 2 Mal hatte Anita Zuberbühler den Mut aufgebracht, Anzeige wegen Körperverletzung zu erstatten. Doch beide Mal hatte sie kurz darauf die Anzeige zurückgezogen und behauptet, sie hätte überreagiert. Dieses Mal war Regina zuversichtlich gewesen, dass sie das Verfahren durchziehen würde. So weit war die junge Frau noch nie gekommen. «Das ist doch nicht möglich!» Sie behauptet, es war nicht der Ehemann, der sie geschlagen hatte, sondern ein Unbekannter am Bahnhof Altstetten. Denkt sie im Ernst, dass ihr das jemand abnimmt? Ohne ihre Aussage kommen wir nicht weiter. Zuerst die Nachbarin, die plötzlich nichts gehört haben soll, will. Nun Frau Zuberbühler selbst, wie bringt er das bloß fertig? Bevor Zobeli antworten konnte, kam Antonella auf Regina zu. Der Brandtour-Offizier der Kantonspolizei ist am Telefon. Regina ließ ihr Büchermüsli auf dem Kühlschrank stehen und eilte ins Büro. «Flint!» meldete sie sich etwas außer Atem. «Regina!» sagte Gavalli. Ihr Herzschlag schien einen Moment auszusetzen. Sie hatte seine Stimme schon seit 3 Jahren nicht mehr gehört. «Wir haben soeben einen Anruf vom Eschenholz erhalten. In der Kehrichtverbrennungsanlage liegt eine Leiche.» Regina atmete tief durch. Es kam ihr keine angemessene Begrüßung in den Sinn. «Ich bin in 25 Minuten dort», sagte sie und legte auf. Bevor sie das Gebäude verließ, steckte sie den ungeöffneten Becher Birchenmüsli in die Tasche. Die Kalorien würde sie noch brauchen. Gehen wir noch nördlicher, nämlich Estland, Finnland. Das sind nämlich die beiden Herkunftsländer von der Sofi Oskanen. Sie ist 1977 geboren von einer estnischen Mutter und einem finnischen Vater. Sie hat zuerst Dramaturgie studiert an der Theaterakademie in Helsinki. Und der dritte Roman, Fegefeuer, ist wirklich also monatelang Nummer 1 gewesen in der finnischen Bestsellerliste. Das ist auch die Passage aus dem Buch, das ich vorbereitet habe. Es geht darum, sie ist die Hauptfigur oder zwei von den wichtigeren Hauptfiguren oder die Hauptfiguren ist zum einen mal eine ältere Frau, Ali de Troux. Sie wohnt allein in einem abgelegenen Bauernhof auf dem estnischen Land. Plötzlich eines Tages sieht sie durch ihr Küchenfenster ein sehr seltsames Bündel in ihrem Garten, so neben dem Baum. Und dann geht sie raus und tut dann zuerst mit der Heugabel oder mit einem Stecken zuerst an diesem Bündel ein bisschen so rumfuchteln, um zu schauen, bewegt sich das, wer ist das? Und das ist dann tatsächlich nämlich das Lebewesen, nämlich Zara, eine junge Frau. Die junge Frau ist auf der Flucht vor ihren Zuhältern. Sie ist sehr dann natürlich zerstört, sie ist dreckig, sehr verwirrt, in einem psychischen, sehr labilen Zustand. Die alte Frau, eben Ali de Troux, ist sehr eine sehr grosse Skeptikerin. Sie weiss anfangs nicht, soll sie ihr trauen, was soll sie machen. Und dann aber schafft sie, dass sie eigentlich ihre ja, Menschenverachtung und Einstellung so sehr ja, antimenschlich, antihumane Einstellung eigentlich vergisst. Und sie eigentlich der Zara Beistand haltet und eigentlich sie unterstützt. Alide zog die Gardinen zurecht. Der regnerische Hof schniefte grau. Die Zweige der Hofbirken zitterten nass, die Blätter platt vom Regen, die Gräser schwankten und von den Spitzen fielen Tropfen herab. Und da unter ihnen war etwas, irgendein Bündel. Alide zog sich hinter die Gardine zurück. Wieder spähte sie hinaus, zog die Spitzengardine vor sich, um vom Hof aus nicht gesehen zu werden, und hielt den Atem an. Ihre Augen übergingen die Fliegenkleckse an der Scheibe, konzentrierten sich auf den Rasen bei der von einem Blitz gespaltenen Birke. Das Bündel rührte sich nicht und wies auch sonst nichts Erkennbares auf als seine Größe. Einer vom Nachbarhof hat im Sommer über derselben Birke eine Lichterscheinung gehabt, als sie unterwegs zu Alide war und hatte es nicht gewagt, ganz bis zu Alide zu gehen, sondern war nach Hause zurückgekehrt, hatte Alide angerufen und gefragt, ob bei ihr alles in Ordnung sei, ob sie Besuch von einem UFO gehabt habe. Alide hatte nichts Ungewöhnliches bemerkt, aber einer war überzeugt gewesen, dass vor Alides Haus UFOs gewesen waren, genau wie bei Melis. Der hatte danach von nichts anderem mehr gesprochen als von UFOs. Das Bündel schien jedoch durchaus von dieser Welt zu sein. Es war dunkel vom Regen, es passte in die Umgebung, es hatte die Größe eines Menschen. Vielleicht war einer von den Säufern aus dem Dorf auf ihren Hof gekommen, um dort seinen Rausch auszuschlafen. Aber hätte Alide es nicht gehört, wenn von ihrem Fenster krakeelt worden wäre? Alide hörte immer noch sehr gut. Den Gestank von altem Schnaps roch sie sogar durch die Wände hindurch. Die Saufkumpane des Nachbarn waren kürzlich mit dem Traktor und gestohlenem Benzin an ihrem Haus vorbeigefahren. Und diesem Lärm konnte man gar nicht überhören. Ein paar Mal hatten sie den Graben überquert und dabei fast Alides Zaun mitgenommen. Hier gab es nur noch UFOs, alte Leute und eine Horde schwachsinniger Hooligans. Ihre Nachbarin Aino war mehrmals für die Nacht zu ihr gekommen, als die jungen Kerle es allzu schlimm getrieben hatten. Aino wusste, dass Alide keine Angst vor ihnen hatte, sondern sich ihnen bei Bedarf entgegenstellen würde. Alide legte die von ihrem Vater gemachte Fliegenklatsche auf den Tisch und schlich zur Küchentür. Fasste nach der Klinke, aber da fiel ihr die Fliege ein. Die war still. Sie wartete darauf, dass Alide die Küchentür öffnete. Alida kehrte zum Fenster zurück. Das Bündel lag immer noch auf dem Hof, in derselben Stellung wie zuvor. Es sah aus wie ein Mensch. Die Haare hoben sich hell vom Gras ab. War es überhaupt lebendig? Alide verspürte Spannung in der Brust. Ihr Herz pochte laut,
in seinem Beutel. Sollte sie hinausgehen? Oder war das dumm und